Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Im Hauptberuf leitet Tobias Rüther das Literaturressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, aber er schreibt auch selbst Bücher, eines über David Bowie, ein anderes über Männerfreundschaften und nun eine umfassende, sehr detailreiche Biografie über den Maler und Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, den Erfolgsautor des Bestsellers Chick. 3 Jahre nach der Diagnose eines Hirntumors entschied sich Herrndorf im August 2013 mit 48 Jahren für den Suizid. Sein Revolver liegt heute im Marbacher Literaturinstitut. 10 Jahre nach Herrndorfs Tod ist heute also Tobias Rüthers Herrndorf-Biografie im Rowohlt Verlag erschienen. Willkommen bei Fazit, Herr Rüther.
Vielen Dank für die Einladung.
Schon das Cover ist ja ein Hingucker. Also barfuß in Jeans mit weißem T-Shirt sitzt Herrndorf lässig auf einem Stahlrohrstuhl. Ein gut aussehender, vitaler, junger Mann. Längere blonde Haare, volle Lippen, sehr schöne Hände. Ist das ein Selbstporträt von Herrndorf?
Das ist ein Selbstporträt, das ihn in all seiner Schönheit zeigt, muss man sagen. Er muss nach allem, was mir diejenigen, die ihn sehr genau kannten und über Jahre begleitet haben, ein sehr schöner Mann gewesen sein. Und das ist ein Selbstporträt aus der Nürnberger Zeit, was möglicherweise, weil er so überragend und toll auf dem Bild aussieht, überspielt, dass es ihm dieser Zeit eigentlich gar nicht gut ging, weil er trotz dieses imposanten Äußeren Zeit seines Lebens von Selbstzweifeln geplagt war, muss man wahrscheinlich so sagen.
In Nürnberg hat er an der Kunstakademie studiert, da komme ich noch drauf. Sie selbst haben 5 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Die Biografie ist chronologisch aufgebaut, also angefangen bei der Kindheit und Jugend in den 60er, 70er Jahren der Bundesrepublik. Warum war Ihnen das wichtig, Herr Rüther, von Anfang an so viele Details wie möglich aus dieser frühen Zeit aufzuspüren?
Ich hatte bei Wolfgang Herrndorf immer das Gefühl, dass das eine ganz besondere bundesrepublikanische Geschichte ist. Und vielleicht spielt ein bisschen so mit hinein in diese Recherche, dass ich selber mal Geschichte und da Zeitgeschichte studiert habe und die 60er Jahre mich immer besonders gefesselt haben. Und als ich dann die Familie Herrndorf, die Eltern Herrndorfs kennenlernte in dieser Norderstedter bundesrepublikanischen Vorortwelt, da fügten sich so Puzzleteile zueinander, was ich eben aus seinen Erzählungen immer und Geschichten zu spüren glaubte, sah ich dann. Also eine bundesrepublikanische Kindheit. Und mir war das unglaublich wichtig, wirklich tatsächlich wirklich sehr, sehr wichtig, diese Vorortjugend, die seine spezielle Romantik ausgelöst hat, so genau wie möglich zu beschreiben.
Sie beschreiben einen Jungen, dem schon früh ein besonderer Wahrnehmungsapparat für die Welt bescheinigt wird. Einer, der als 3-Jähriger zu seiner Mutter sagt, Mama, ich werde sterben. Haben solche Details Ihren Blick auf Wolfgang Herrndorf nochmal geschärft oder besonders sensibilisiert?
Ja, wenn man Arbeit und Struktur, den Blog, den er dann über sein Arbeiten und Sterben ab 2010 bis 2013 geschrieben hat, wenn man das genau liest, spürt man schon eine unglaubliche Selbstreflexion und eine Kraft der Introspektion, die schon außerordentlich war. Und je weiter ich rückwärts ging oder als ich am Anfang begann zu recherchieren, dann Spuren davon fand, dass das sehr, sehr früh angefangen hat. Da fügte sich auch wiederum ein Puzzle zusammen. Andererseits war ich auch ganz schön erschüttert davon, weil ich mir vorstellte, die Mutter Herrndorf sagt es auch, dieses wirklich frühe Selbstbewusste im Sinne von Selbstbewusstsein Kind war eine ganz schöne Herausforderung für sich selbst am allermeisten, aber eben auch für seine Umwelt.
Sie haben den Blog gerade angesprochen, Arbeit und Struktur. Also wichtige Quellen sind natürlich Herrndorfs eigene Texte, zumal er eben seine letzten Lebensjahre vor allen Dingen so ausführlich dokumentiert hat und im Internet veröffentlicht. Könnte man ja denken, er wollte selbst die Deutungshoheit über sein Leben behalten. Darüber hinaus haben Sie aber eben sehr viele Menschen getroffen, die ihm nahe waren. Ja. Inwiefern geht das Buch also über all seine Selbstzeugnisse hinaus?
Ich habe, als ich anfing zu schreiben, dann tatsächlich zu schreiben nach der Recherche, gedacht, ich verlasse mich nicht auf das, was Arbeit und Struktur über seine Kindheit und sein Leben erzählt, sondern versuche wirklich von Anfang an alles zu recherchieren, um dann später abzugleichen mit dem, was er selber über sich schreibt, was das für ein Spannungsverhältnis ergibt. Insofern sind die Passage bis zum Jahr 2010 etwa, kommen weitestgehend ohne seine Selbstzeugnisse aus. Das war mein Ehrgeiz, weil ich erstmal wissen wollte, meine Rolle als Biograf, so sehr ich ihn bewundert habe, ist natürlich immer auch eine Rolle von Distanz. Ich wollte erstmal schauen, ob er die Wahrheit erzählt. Und dann hat er natürlich eine Art von poetologischer Wahrhaftigkeit eher erzählt. Das ist ja irgendwie klar, weil das ja auch ein literarischer Text war. Mein Ehrgeiz war aber, so gut es geht, auf eigene Faust sozusagen seine Geschichte zu erzählen.
Auch die der Kunst. Er wollte Maler werden, sehr früh, war fasziniert von alten Meistern wie Dürer und vor allen Dingen Vermeer, hat sich historische Maltechniken beigebracht, Vermeer auf seine Weise nachgemalt. Wie passte seine Auffassung von Kunst zum Zeitgeist an der Nürnberger Kunstakademie?
Überhaupt nicht. Seine damalige Freundin Dorothee Köhl hat mir gesagt, das ist der Urkonflikt im Grunde gewesen. Er kommt an eine Akademie, von der er vage irgendwo gehört hat, die sind da ein bisschen traditioneller. Er selbst ist seit seiner Jugend, in der er versucht, eben Cranach nachzumalen in der Hamburger Kunsthalle, vollkommen fixiert, muss man schon sagen, auf die alten Meister und auf deren Manieren und auf deren Techniken. Und dann kommt er in Nürnberg an, wo die anderen Studierenden in zeitgenössischer Malerei oder in Performance oder Videotechnik oder was auch immer sich versuchen, auf der Höhe der Zeit sozusagen selbst auszudrücken. Und da krachen halt einfach wirklich zwei Welten aufeinander. Und das ist der Urkonflikt, der tatsächlich bis zum Schluss sich nicht lösen lässt und der Herrndorf, der nicht locker lässt, sehr unglücklich macht.
Was hat ihn denn angetrieben, den Pinsel gegen den Stift beziehungsweise den Computer zu tauschen? Also warum musste er schreiben?
Angetrieben hat ihn, glaube ich, die schiere Verzweiflung, weil er festgestellt hat, wie er später dann zu seiner Freundin und Arbeitspartnerin Katrin Passig gesagt hat, ich konnte nicht, was ich wollte. Und wenn man die Bilder von damals sieht, denkt man, das kannst du nicht ernst meinen, weil du unfassbar gut malen kannst. Aber er wollte eben mehr als das. Er wollte eben einfach mit diesen Techniken eigenständig Kunst hervorbringen und ist dann einfach an Grenzen gestoßen, weil er es nicht geschafft hat. Und dann war es interessant zu sehen, auch in der Recherche. Beispielsweise hat sein damals bester Freund in Nürnberger Zeiten, Calvin Scott, hat mir sehr viele Briefe überlassen aus der Zeit. Und man sieht in den Briefen schon ganz früh, da weiß er noch gar nicht, glaube ich, dass er eines Tages schreiben wird. Wer weiß das schon mit 20? Aber man sieht da jemanden, der auch selbst Texte nicht einfach so schreibt, sondern ganz genau wahnsinniger Sinn für Pointe, Timing, Sprachgewalt. Und ich glaube, dass ihn dann, was er dann selber später gesagt hat, auf einmal er dann feststellte, ich kann im Schreiben viel stärker die Welt quasi gestalten, als ich das jemals hätte schaffen können mit der Malerei. Und damit geht's dann los.
Was waren denn für Sie die schwierigsten Themen beim Schreiben dieser Biografie? Also wo haben Sie sich am intensivsten gefragt, vielleicht auch gezweifelt, ob Sie ihm gerecht werden?
Sagen wir von der Pietät her oder von der Zurückhaltung her ist natürlich sein Sterben, seine Krankheit zu beschreiben, war eine Herausforderung. Eben dann dort den richtigen Ton zu treffen und auf Distanz zu bleiben und sich selbst nicht mit hineinreißen zu lassen, dieses unglaubliche Unglück. Dann würde ich aber sagen, was mich wirklich auch stark beschäftigt hat, ist tatsächlich mir einen Reim drauf zu machen, ob Herrndorf tatsächlich dieser sozusagen, wenn Sie Herrndorf vor Augen haben, der trägt Turnschuhe, der trägt ein T-Shirt, der trägt Jeans, der ist absolut informell in allem, was er tut, aber das bei hochgradigem Selbstbewusstsein. Es gibt diese wunderschöne Geschichte, die seine Mutter mir erzählt hat, dass zum Abi Herrndorf sein aller kaputtestes Lieblings-T-Shirt getragen hat und sie hat es Tage vorher versteckt, damit er das nicht tut, weil sie natürlich wollte, dass er zu dieser Veranstaltung adrett aussieht. Und Herrndorf sucht so lange, bis er es findet. Und ich muss wirklich sagen, gemessen an der Dramatik dieser Sterbeerzählung, klingt das lapidar. Aber sich einen Reim auf jemanden zu machen, der einen immer darüber unklaren lässt, ob er das jetzt ganz bewusst so tut oder es ihm wirklich tatsächlich egal ist, das war eine Herausforderung, weil ich selber, also auch geschult mit der Beschäftigung mit David Bowie, der immer sich selber betrachtet hat, irgendwie daran gewöhnt bin, dass ein Künstler eben sein Selbstbild immer prägt. Und er ist da einfach schillernd, er bewegt sich hin und her. Und das war eine Herausforderung, ja.
Am Ende Ihrer Biografie nennen Sie Wolfgang Herrndorf den größten deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation. Große Worte, kleine Nachfrage, warum?
Ich halte Wolfgang Herrndorf für die große Figur des Übergangs vom Analogen zum Digitalen. Das klingt jetzt tatsächlich auch noch größer als das, was ich da geschrieben habe. Aber ich glaube wirklich, dass seine Größe und seine Einzigartigkeit für diese Generation darin besteht, dass er in beiden Welten gleichzeitig zu Hause war. Dass er eben, wie wir eben besprochen haben, die alten Meister vergöttert hat. Man kann das gar nicht klein genug sagen. Und gleichzeitig aber beginnt, sagt er selbst, mit dem Internet sein Leben überhaupt zum ersten Mal. Er findet Freunde und Freundinnen über das Internet. Er lernt schreiben oder trainiert das Schreiben über das Internet. Das Internet umarmt er, das Internet umarmt ihn und er sieht überhaupt keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Dingen. Und wenn ich mir jetzt die Gegenwart angucke, in denen wir im Grunde jeden Monat neu über einen neuen technologischen Fortschritt diskutieren, ob er uns das Abendland kaputt macht, muss ich sagen, Herrndorf hat das für sich selbst schon vor langer, langer Zeit und man kann es nachlesen in seinem Werk, beantwortet, nein, es ist vereinbar. Und darin, finde ich, hat er so eine Vorreiter- und Pionierrolle für seine Generation. Und das macht ihm unter den männlichen Schriftstellern niemand nach.
Heute ist Tobias Rüthers Biografie über den Maler und Schriftsteller Wolfgang Herrndorf erschienen im Rowohlt Verlag. 384 Seiten für 25 €. Herr Rüther, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.